Hallo und herzlich willkommen bei Kinderleicht. Kinder leicht auf Augenhöhe begleiten. Dein Podcast für mehr Verbindung und Verständnis für dich und dein Kind. Wir sind Nadine Arndt, Fachkraft für Frühpädagogik und Dozentin für angehende Tagesmütter und Helen Aurelius, Hebamme und psychologische Beraterin für Mütter. Wie schön, dass du hier bist. Hallo, hier ist Nadine.
Und Helen, hallo.
Wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu dem Thema Veränderungen und insbesondere eine große Veränderung ist ja ganz oft innerhalb einer Familie, wenn das Kind in die Kita kommt, wenn es in die Krippe kommt, wenn es zur Tagesmutter kommt. Das heißt, eine große Veränderung wäre die Eingewöhnung oder wie ich sie ganz gerne nenne, die Willkommensphase. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie können wir uns als Familie vorbereiten, wie können wir uns als Eltern vorbereiten, wie können wir mit unseren Kindern ins Gespräch gehen und worauf müssen wir tatsächlich dann in der Einrichtung achten, wie können wir da mit den Betreuungspersonen in Kontakt treten. Und ganz eingangs wollten wir darüber sprechen, was sind Veränderungen überhaupt? Was ist dieser Prozess einer großen Veränderung? Und da wollte ich jetzt gerne einmal das Wort an Helen übergeben. Die ist da nämlich tatsächlich Fachperson als psychologische Beraterin für Mütter, darüber zu sprechen, was passiert eigentlich in uns oder was passiert im gesamten Konstrukt bei einer großen Veränderung, die da ansteht.
Ja, genau. Ach, danke. Genau, für die Einleitung, denn gerade in der Beratungspraxis ist ja auch sozusagen mit jeder Frage, mit der die Mama zu mir kommt, steht ja mehr oder weniger eine etwas größere oder kleinere Veränderung ja in dem Moment auch an. Das heißt, Veränderungen betreffen uns in der Mutterschaft sowieso sehr häufig. Also es fängt ja schon an beim Mama-Werden, was insgesamt ein sehr großer Veränderungsprozess ist. Und was eben Sinn macht, jetzt gerade wenn es darum geht, wie kann ich mein Kind gut vorbereiten auf eine Willkommensphase, auf eine Eingewöhnungszeit, ist auf jeden Fall genau den Blick auf sich zu richten und zu gucken, was sind Veränderungen und wie gehe ich vielleicht auch generell mit Veränderungen um. Und im Hinblick eben darauf, dass wir schauen, wie wir uns stabil und gesund sozusagen durch diese Prozesse der Veränderung bringen, durch die verschiedenen Phasen, denn Veränderungen bestehen immer aus verschiedenen Phasen, damit wir ja Klarheit haben für uns, um dann unserem Kind Sicherheit zu geben. Denn wenn es um Veränderungen geht, dann geht es ja vor allem darum, dass eben eine Änderung ansteht, dass wir unsere vorherige Sicherheit vielleicht verlieren oder eben, dass wir genau die zurücklassen und mit ganz viel Ungewissheit erstmal konfrontiert sind. Und da muss ich einfach ganz viel neu sortieren und orientieren. Und diese Orientierung möchten wir ja unseren Kindern auch geben und schenken. Und genau deswegen möchte ich einmal diese Phasen der Veränderung ganz kurz aufzeigen. Und wir gehen ja jetzt auch mal davon aus, dass ja so die groben Überlegungen, die großen Entscheidungen, in welche Einrichtung geht das Kind, wie ist da die Gruppensituation, wie sind die Erzieher, sozusagen diese erste Neuorientierung, die hat ja schon stattgefunden. Also wir wissen, jetzt in ein paar Wochen nach den Sommerferien wird das Kind in diese Einrichtung gehen. Vielleicht stehen ja jetzt nochmal Schnuppertermine an. Also kommt ja auf die aktuelle Corona-Situation jetzt auch noch an, inwieweit man da ja jetzt schon vorab Kontakt geknüpft hat. Und somit stellt sich ja jetzt die Frage, genau, was passiert jetzt in diesen Wochen, bevor es losgeht, bevor die Eingewöhnung tatsächlich beginnt. Und damit, genau, beginnt dieser Prozess der Veränderung. Und die allererste Phase der Veränderung ist eine sehr komfortable Phase, und zwar ist es der Raum sozusagen, also wenn man sich das vorstellt wie ein Haus der Veränderung und man geht durch verschiedene Zimmer und sinnbildlich für jedes Zimmer ist, also bedeutet das eine andere Phase auf dem Weg innerhalb der Veränderung. Und der erste Raum wäre eben diese Komfortzone, also ein sehr zufriedener Raum, in dem man sich wohlfühlt, in dem alles so ist, wie man es gewohnt ist, vielleicht Genau, ist es auch, wenn jetzt das Kind wechseln sollte von der Krippensituation sozusagen dann in die neue Gruppe, dann wäre jetzt der Aufenthalt in der Krippensituation sozusagen noch die Komfortzone, in der wir uns wohlfühlen und uns gut orientieren können. Und dann gibt es diese zweite Phase und diese Phase ist gekennzeichnet von Ablehnung, also von Gedanken, dass alles, was jetzt diesen Raum der Komfortzone verlässt, dass es was Neues bedeutet, dass wir das schlecht einschätzen können. Und unser Gehirn macht was ganz Interessantes, denn wenn es noch keinen Vergleichswert hat zu was Neuem, dann belegt unser Gehirn oder bewertet unser Gehirn es eher als was Negatives, also als eine Gefahr. Und es macht unser Gehirn deshalb, weil es eben ja einfach keine Vergleichswerte hat. Das heißt, alles, was, wo wir keine Referenzpunkte haben, ist potenziell eine Gefahr. Und das muss man erstmal wissen, denn solche Gedanken, dass was nicht gut sein könnte, dass irgendwas nicht stimmen könnte, dass irgendwas nicht gut klappt, also solche Zweifel, die dürfen da sein und die gehören zu einem Veränderungsprozess auf jeden Fall dazu. Und was man aber machen sollte, ist auf jeden Fall die ernst nehmen und wahrnehmen und die nicht zu verdrängen, sondern wirklich auch sich die genau anzuschauen, zu gucken, woher kommt es vielleicht und innerhalb dieses Prozesses eben ja zu integrieren und zu akzeptieren, dass eben solche Zweifel auch hochkommen können. Und was dieser dritte Raum dann ja nach diesen Zweifeln oft mit sich bringt, ist so ein bisschen diese Phase der Verwirrung, also die Phase, wo das Alte schon klar ist, dass das jetzt bald wegbricht und dass aber noch keine neue Strategie, kein neues Abgaberitual, also ein neues Ankommen, ein neues Vertrauen fassen hat noch nicht stattgefunden, aber das Alte bricht schon immer mehr weg sozusagen. Ja. Und da geschieht oft Verwirrung, also eben, dass wir nach neuen Strategien suchen, aber ja auch noch überhaupt nicht die Möglichkeit haben, in diesem neuen Kontext richtig anzukommen. Ja. Und da gibt es auch sogenannte Irrfahrten. Also man probiert Sachen aus und merkt dann, nee, das passt so nicht für mich.
Ah, okay.
Und ja, was man dann nämlich oft eben als Mama auch denkt, ist, dass man ganz schnell an der eigentlichen Fähigkeit als Mutter zweifelt, weil man ja denkt, am besten wäre es, so schnell wie möglich was anderes, Besseres, eine neue Strategie, was Neues, Positives zu finden. Und das trifft natürlich auch zu. Deswegen ja, möchte man ja so viel Sicherheit, so viel Orientierung wie möglich. Aber es ist eine normale Phase der Veränderung, dass man eben an einem bestimmten Punkt noch nicht diese neuen Strategien gefunden hat. Also dass man sich da auch die Zeit und den Raum auch gibt, diese Strategien neu ausprobieren zu dürfen und für sich nochmal neu zu bewerten. Passt das okay so für mich und fürs Kind oder verwerfe ich das wieder? Also ein Testfahrt sozusagen.
Okay, ich hatte dich jetzt so verstanden eben, dass du gesagt hast, dass es auch Sinn macht, an einer Strategie erstmal festzuhalten, auch wenn die einen verwirrt, weil es nicht funktioniert. Oder macht es Sinn, die dann eher schneller zu verwerfen und eine neue Veränderung zu treten?
Ah ja, gut, dass du es nochmal sagst, weil ich meinte damit das übergeordnete Ziel, sozusagen, wir entscheiden uns für diese Einrichtung, das ist schon festgelegt. Das heißt, daran wird nicht mehr gerüttelt, sozusagen. Also zumindest, es gibt irgendwelche
schwerwiegenden
Informationen Dinge, oder genau, irgendwas, was man gar nicht berücksichtigt hatte, irgendwas, was völlig gegen die eigenen Werte spricht. Natürlich gibt es da immer die Möglichkeit, das ganze Konzept auch nochmal oder die Entscheidung nochmal zu revidieren, auf jeden Fall. Aber ich meinte jetzt so Strategien, wie zum Beispiel das Ankommen morgens. Man weiß ja nicht genau, was sind das für Räumlichkeiten? Kann ich als also als Mama, kann ich damit reinkommen? Muss ich draußen bleiben wegen Corona? Also es gibt noch keine sicherheitsgebenden Strategien, die, wie sagt man, die schon integriert sind, also die schon, auf die man sich praktisch verlassen kann. Das heißt, daher rührt dieser ganze Veränderungsprozess und es trifft eine Situation ein, in der wir unsicher sind. Also diese Unsicherheit, die damit einhergeht, dass wir neue Strategien noch nicht finden konnten. Also nur, da geht es nur darum, wie mache ich das jetzt konkret? Weißt du, das fehlt noch als Puzzleteil, weil dazu muss man vor Ort sein und dazu muss man diese Willkommensphase gestartet haben oder die Möglichkeit gehabt haben, ausreichend schnuppern zu gehen, Gespräche mit den Erziehern zu führen. Und das meine ich eben, da genau wissen wir gerade noch nicht, an welchem Punkt die einzelne Mama steht. Genau, und da gibt es erstmal eine Neuorientierung. Und die letzte Phase ist dieser Raum der Erneuerung. Also da, wenn wir dann wirklich Klarheit haben können, wenn wir diese Strategien testen können, wenn wir gucken können, wie reagiert unser Kind darauf, wenn wir im Gespräch sein können und es eben dann, damit will ich aufzeichnen, Schritt für Schritt eben weitergeht innerhalb dieser Veränderung, dass wir da dann ankommen sozusagen in diesem Raum des Neuens, in dem dann ja ganz neue Gegebenheiten sind, in dem wir uns dann wiederum neu orientieren können.
Mhm.
Und diese ganzen vier Phasen der Veränderung, die können sich über einen sehr langen Zeitraum auch hinstrecken. Also so, dass es wirklich von den Überlegungen, ja, welche neue Einrichtung soll das sein, bis dann zu den ersten Schritten in der Willkommensphase, bis dann auch noch ja, ein paar Monate danach, bis das Kind wirklich auch für sich so das Gefühl hat, es hat seinen Platz da eingenommen, bis die Mama das Gefühl hat, sie kann die Abläufe alle überblicken und verstehen sozusagen. Das kann wirklich auch im Nachhinein noch mal einige Monate in Anspruch nehmen sozusagen. Und jeder Raum, den ich angesprochen habe, kann auch, das wird nicht einmal durchlaufen und dann ist es komplett fertig, sondern man kann innerhalb dieses Veränderungsprozesses, der ja eben mehrere Monate andauert, wieder ja in andere Räume sozusagen innerhalb dieses Hauses gehen, in andere Phasen wieder zurückgehen sozusagen.
Ja, stimmt.
Schwierig wird's bei dem Punkt, wenn man merkt, noch ganz kurz, dass man vor lauter neuen Informationen in so eine Art Paralyse fällt sozusagen, also dass man das Gefühl hat, es überfordert einen komplett, man kann irgendwie keine Entscheidungen mehr treffen oder man weiß jetzt nicht weiter. Also da ist es auf jeden Fall der Punkt, wo man sich gegebenenfalls Hilfe holen kann, wo man für sich nochmal Verständnis aufbringen kann, was fehlt denn an Informationen, was würde einem weiterhelfen. Und Informationen sind auf jeden Fall was der fehlenden Sicherheit praktisch guttun kann, dass diese Irritation oft daher rührt, dass wir eigentlich noch Informationen brauchen, um uns dann wieder sicherer zu fühlen.
Ja.
Genau.
Super, super spannend. Also all das, was du erzählt hast über Veränderung, das trifft ja tatsächlich auf jede einzelne Eingewöhnung zu. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass es so etwas wie Willkommensphasen gibt. Und wo du gerade sagtest, dass es auch immer wiederkehren kann, dass es auch 8 bis 10, 12, 14 Wochen dauern kann, bis das Kind überhaupt richtig in die Eingewöhnung oder die Eingewöhnung verarbeiten konnte. Und Kinder brauchen tatsächlich ganz oft auch, oder auch die Eltern dann eben, die Bindungspersonen, die die Kinder begleiten, so wie du das eben auch erzählt hast, dass die Eltern ja diesen Veränderungsprozess eben auch erstmal für sich durchmachen und die ja gemeinsam diesen neuen Weg antreten. Das kann tatsächlich insgesamt ja 6 Monate dauern, bis das Kind und auch die Eltern in der Einrichtung so richtig gut angekommen sind gemeinsam. Und da, ja, und wo du gerade sagtest, man kann sich auch Hilfe holen, da biete ich ja tatsächlich auch Eingewöhnungsberatung an, ne? Also
ja,
falls sich jetzt jemand irgendwie ganz unsicher fühlt, genau, zum Beispiel, genau. Ja, Wahnsinn. Also ich wollte eingangs erstmal erzählen, warum ich das Wort Eingewöhnung nicht so gerne mag, eben eigentlich auch genau deswegen, was du gerade alles gesagt hast, was ein Veränderungsprozess so mit sich bringt, ne? Diese 4 Phasen, die du jetzt gerade erzählt hast, das ist ja viel, viel mehr fürs Kind und für die Eltern als eine ganz einfache Gewöhnung an etwas.
Mhm. Ja.
Das ist ja ein richtig innerer Prozess, der in dem Menschen abläuft. Also wenn wir jetzt erstmal zum Beispiel von der Mutter ausgehen, wenn die jetzt als Hauptperson die Eingewöhnung begleitet oder die Willkommensphase, dann bedeutet das ja, dass sie auch sich erstmal ganz sicher sein muss. Und da hattest du ja schon gesagt, wir wissen, welche Einrichtung das sein soll. Wir sind da vielleicht ins Gespräch gegangen, haben uns vielleicht die Konzeption auch angeschaut, durchgelesen. Wir hatten vielleicht ein Aufnahmegespräch, da konnten wir schon Fragen stellen, da konnten wir schon reinhören, wie arbeiten die eigentlich. Mhm. Und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, für sich eine klare Haltung zu entwickeln. Ich möchte das, mein Kind ist dort sicher und beschützt. Ich vertraue der Einrichtung, ich vertraue den Betreuungspersonen, die es dort gibt. Das ist so der allererste, wichtigste Prozess zu sagen, wir schaffen das gemeinsam.
Ja.
Und um nochmal in den ersten Veränderungsprozess zurückzukommen, wenn wir sagen, wir gehen aus unserer Komfortzone raus und sagen, ich gebe mein Kind, mein allerliebstes Herzensstück jetzt in die Hände von anderen, dann gibt es natürlich Zweifel. Also dann gibt es natürlich Momente, wo wir sagen, oh Gott, das schaffe ich nie. Oder wo wir selber Verlustängste haben, wo wir selber Sorge und Bedenken haben, dass mein Kind vielleicht doch nicht so versorgt wird, wo es vielleicht auch ganz praktische Dinge gibt im Alltag. Mein Kind braucht doch noch den Schnuller, mein Kind braucht noch die Windel, mein Kind stillt doch noch, wenn wir jetzt so vom Krippenalter ausgehen oder auch später. Mein Kind hat noch keine ausgereifte Impulskontrolle. Mit den Geschwistern streitet mein Kind ständig und dann benutzt es auch Schimpfwörter und dann schlägt es zu. Das sind ja alles so Prozesse, wo man sich sagt, oh Gott, kriegen die Erzieher das auch gut hin, ohne dass mein Kind davon Schaden nimmt. Also ohne, dass es in die Ecke gestellt wird oder ausgegrenzt wird oder laut ausgeschimpft wird oder so. Ja. Das sind natürlich alles Dinge, die brauchen erstmal Zeit, die man für sich auch durchspielt in seinen Gedanken vielleicht. Vielleicht sich auch mal was aufschreibt. Da hast du bestimmt auch noch tolle Tipps und Tricks, also wo man vielleicht Dinge und Gedanken, die einen belasten, aufschreibt und verbrennt oder was weiß ich.
Ja, vielleicht bringe ich es jetzt gleich ein, dann geht es nicht in Vergessenheit. Und was ich noch sagen wollte, genau, man geht in Gedanken diese ganzen Alltagssituationen ja nochmal durch als Mama. Wo wird es schwierig? Was gibt es für Herausforderungen? Wie gehen die dann wohl damit um? Genau, also wenn wir über das Thema Vertrauen sprechen, dann ist es ja oft eine Frage, wann ist der Punkt, wo das Vertrauen dann mal da ist? Also was ist Vertrauen eigentlich? Mhm. Und da ist es ja interessant, denn Vertrauen wächst natürlich über die Informationen, die wir haben. Das heißt, immer wenn wir den Impuls haben, so ein Fragezeichen irgendwie entsteht, wie reagiert die Einrichtung mit der Situation oder wie verhält sich mein Kind vielleicht? Es gibt Situationen, die bei uns im Familienalltag vielleicht, die wir selber als Mama als besonders einstufen, dass wir uns die genau aufschreiben und festhalten sozusagen. Weil da sind die Fragezeichen. Das führt im Endeffekt dazu, dass wir da noch mehr Informationen bräuchten, um mehr Sicherheit und mehr Vertrauen zu fassen. Wie gehen die damit um? Wie handhaben die das? Oder auch die wir dann später, wenn die Eingewöhnung dann oder die Willkommensphase angefangen hat, die wir dann abfragen können. So, gab es solche Situationen? Oder genau, also dass wir die auf dem Schirm haben und festhalten im besten Fall. Und dann möchte ich sagen, das Vertrauen ist nichts, was passiv irgendwie passiert, und wenn ein Vertrauenstank irgendwann gefüllt ist, dann kann man sagen, jetzt vertraue ich und lass los, sondern ein bisschen ist einfach Vertrauen auch eine Entscheidung. Also es ist kein passives, es passiert mir oder es passiert mir nicht, sondern es ist im besten Fall eine bewusste und kraftvolle Entscheidung, dass ich als erwachsene Mama jetzt in dem Moment genug Informationen habe, um loslassen zu können. Also es braucht dafür diese innere Klarheit dessen, was mir überhaupt noch offen ist an Fragen, mein eigener Antrieb, diese Informationen, die mir noch fehlen, einzuholen, um dann zu sagen, jetzt kann ich vertrauen, jetzt habe ich die Informationen alle da und jetzt bin ich zumindest sozusagen bereit, das zu probieren oder loszulassen, diese ersten Schritte dann zu gehen. Genau, das wollte ich zum Vertrauen allgemein noch sagen. Wenn du jetzt als Mama das Gefühl hast, du bist der Situation so sehr ausgeliefert und es passiert irgendwie einfach mit dir, du kriegst manche Informationen, manche halt auch nicht und du weißt gar nicht, wo ist dein Wirkungsbereich, also wo kannst du überhaupt für dich selbst, für Sicherheit sorgen, für Orientierung sorgen, dann schreib dir, also mach eine kleine Übung, und zwar geht die so, dass man zwei Spalten hat, eine linke und eine rechte, und man schreibt in die linke Spalte auf alle Dinge, die dir einfallen im Zusammenhang mit der Eingewöhnung, mit der Willkommensphase, die du beeinflussen kannst. Also alle Dinge, auf die du ja Einfluss nehmen kannst, wie zum Beispiel die Begleitung deines Kindes, das Einholen der Informationen und so weiter. Da gibt es bestimmt noch eine Reihe mehr an Dingen, die du selber beeinflussen kannst. Und auf die rechte Seite schreibst du die Dinge, die nicht in deiner Macht stehen. Also Dinge, die du einfach nicht kontrollieren kannst und auch nicht solltest. Also solche Dinge wie zum Beispiel, wie reagiert die neue Bezugsperson, die Erzieherin, die Betreuerin, der Betreuer auf das Kind zum Beispiel. Das kannst du nicht beeinflussen. Und es ist wichtig, sich ein bisschen da abzugrenzen und sich um die Dinge zu kümmern, die wir tatsächlich beeinflussen können und loszulassen, was nicht in unserer Macht steht.
Ja.
Und das klar zu haben, das kann für ganz viel innere Klarheit auch sorgen.
Ja, das ist eben so wichtig, überhaupt auch die Verantwortung bei sich zu lassen für die Dinge, die man wo man Einfluss nehmen kann, wie du eben gesagt hast, und auch ins Vertrauen zu gehen. Das bedeutet nämlich auch Vertrauen zu haben, dass man die anderen auch erstmal so, insbesondere in der Willkommensphase und in der Willkommenszeit und in der Kennenlernzeit, auch erstmal so sein lässt, wie sie sind. Also ich kenne das zum Beispiel als pädagogische Fachkraft sehr gut, dass ich natürlich auch mit dem pädagogischen Blick dann erstmal gucke. Oder als Mama vielleicht, als sehr sorgenvolle Mama, insbesondere weil wir unser Kind ja schon so sehr kennen. Und dann darf man darauf vertrauen, dass die Betreuungsperson unser Kind ja nochmal ganz anders kennenlernen und uns anders wahrnehmen und erstmal überhaupt zu uns eine Beziehung auch herstellen und aufbauen dürfen.
Ja, genau. Und
hallo, hier ist Nadine. Ich unterbreche die Folge einmal ganz kurz, um dir von meinen beziehungsvollen Briefen zu erzählen. Das ist mein neuer Newsletter. Den kannst du abonnieren unter www.beziehungsvollbegleiten.de, wenn es dich brennend interessiert, wie du deine Kinder oder dein Kind besser beziehungsvoll begleiten kannst. Und als Willkommensgeschenk erhältst du meine 5 ultimativen Tipps, wie du im Alltag mehr Ruhe für dich haben und in deine eigene Mitte finden kannst, ohne aus der Beziehung zu deinen Kindern herauszugehen. Ich wünsche dir da ganz, ganz viel Freude beim Lesen, deine Nadine, und viel Spaß beim Weiterhören.
Und an dieser Stelle habe ich tatsächlich auch nochmal eine sehr kraftvolle Übung, die auch dazu führt, dass du Vertrauen in die gesamte Situation und auch Vertrauen in dein Kind, Vertrauen in die Betreuungsperson entwickeln kannst. Und zwar auch eine ganz einfache, aber eine sehr wertvolle Liste, wo du dir aufschreibst, warum es jetzt für dich wichtig ist oder für dein Kind oder für die Gesamtsituation der Familie, dass das Kind in die Betreuung geht. Also, dass du dir ganz klar vor Augen führst, warum soll mein Kind überhaupt in die Betreuung und was hat das für uns für Vorteile? Und wenn das nur, diese allgemeine Annahme ist, dass Kinder Kinder brauchen, sozusagen, ne, dass du gerne möchtest, dass dein Kind, meinetwegen, es hat keine Kinder in der Nachbarschaft, es hat keine Geschwister, dass du möchtest, dass das Kind lernt, in einem altersgerechten Rahmen Konflikte austragen zu können. Oder dass du einfach arbeiten gehen möchtest oder eine Ausbildung machen möchtest oder ein Studium weitergehen machen möchtest. Also da gibt's ja diverse unterschiedliche, oder dass du einfach Unterstützung brauchst, dass du Zeit für dich benötigst. Also, ne? Häufig erlebe ich, dass das
so ein Stück weit Dorferweiterung ist. Also absolut, wenn wir davon sprechen, dass wir ein ganzes Dorf brauchen, um ein Kind groß zu ziehen, dann kann die Einrichtung auch wirklich in dem Moment eine riesige Entlastung sein. Und sich das klar zu machen, finde ich wahnsinnig kraftvoll, weil es eben einen in diese Position bringt, dass man für sich sein Warum ganz klar hat.
Ja.
Worum geht's mir?
Das ist so eine klassische Warum-Übung, Warum? Mhm. Was ist das große Warum für diese außerfamiliäre Betreuung? Und wenn du das dir wirklich vor Augen hast, wenn du das vielleicht sogar dir an den Kühlschrank pinnst, diese unterschiedlichen kurzen, kraftvollen Aussagen, dann hast du das ja in dir verinnerlicht und dann hast du sogar auch noch kleine Sätze vielleicht, die du natürlich auch kindgerecht in die Kommunikation mit deinem Kind, in die beziehungsvolle Begleitung mit deinem Kind einfließen lassen kannst, ne? Insbesondere in so Situationen, wo die Kinder sagen, ich will aber nicht oder ich will heute nicht, das ist dann natürlich oft erst deutlich später, weil die Willkommensphase ist natürlich total aufregend, ist total spannend. Du begleitest dein Kind, da kommt es häufig noch nicht dazu, dass das Kind sagt, nee, ich will aber nicht. Mhm. Das kommt dann häufig später bei den ganz klassischen Übergängen. Aber was ich damit eben sagen wollte, ist, dass es so, so wichtig ist, dass du diese innere Überzeugung hast und die natürlich auch ausstrahlst. Also dein Kind hat so, so feine Antennen. Es spürt sowieso all das, was du auch nur subtil denkst. Mhm. Das spürt es und kann es auch sehen an deiner Körperhaltung, an deiner Mimik, an deiner Gestik, an deiner Aura.
Ja.
Kinder spüren sowas einfach.
Am Tonfall, und das, genau.
Ja, genau. Stimme ist Stimmungsträger, absolut. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du dir wirklich darüber klar bist, dass dein Kind jetzt in diese Kita gehen soll und darf und da auch Freunde treffen darf, neue Beziehungserfahrungen erleben darf, genau. Und in Vorbereitung auf diese Eingewöhnung bzw. Willkommensphase, wo ich ja eigentlich vorhin auch noch mal kurz sagen wollte, warum ich Willkommensphase so schön finde zu sagen, ist eben, dass es ja ein ganz sanfter Prozess ist und dass es nicht hingegen der allgemein verbreiteten Meinung so ist, dass dein Kind sich gewöhnen muss an die Umgebung, an die Spielmaterialien, an wie sieht's da überhaupt aus, an was gibt's da für Regeln. So klassisch, das wäre für mich, es muss sich konditionieren, es muss sich unterordnen, es muss sich einordnen.
Ja, verhaltenstherapeutisch schon.
Genau, das suggeriert für mich das Wort Eingewöhnung.
Ja.
Und natürlich ist es eine Zeit der Gewöhnung sozusagen, also wo man erstmal ankommt und erstmal guckt und beobachtet, ganz klar. Aber ich finde eben Willkommensphase, dass das Kind wirklich auch mit offenen Armen empfangen wird, dass du als Mama oder als Begleitperson auch wirklich mit offenen Armen empfangen wirst und da auch gern gesehen bist, dass du nicht störst, dass wirklich klar ist, dass du dich da frei und authentisch und ehrlich auch verhalten darfst, für dein Kind wirklich vorhersehbar bewegen darfst,
ja,
innerhalb der Einrichtung oder auch selbst wenn du einen festen Platz sozusagen im Gruppenraum hast und die Erzieherin zu dir sagt oder die Betreuungsperson oder die Tagesmutter, es wäre schön, wenn du dich ein bisschen zurücknehmen kannst. Es ist dennoch wichtig, nachzuspüren und sich reinzufühlen oder vielleicht sogar auch konkret nachzufragen und nachzuhaken, wenn du das Gefühl hast, du störst. Ist es okay, wenn ich meine Tochter jetzt einmal oder meinen Sohn da und dahin begleite? Oder er möchte so gerne mit mir einmal das Puzzle aus dem Schrank holen. Darf ich mich frei bewegen? Also, dass man wirklich auch das sich selber zutraut, in die Kommunikation mit den Betreuungspersonen zu gehen, um die überhaupt auch selber erstmal kennenzulernen und nicht so das Gefühl hat, das geschieht jetzt alles mit mir.
Ja.
Hände hoch, ich hebe das wedelnde weiße Handtuch sozusagen, ich ergebe mich. Sondern, dass man auch aktiv an dem Prozess teilnimmt und zeitgleich den Betreuungspersonen ganz klar sagt, sie sind Expertin oder du bist Expertin hier für die Gruppe,
genau,
für die Eingewöhnung. Ich gebe wirklich auch die Verantwortung ab. Das ist überhaupt kein Problem. Und zeitgleich bin ich nach wie vor ja auch Expertin für mein Kind.
Ja,
also
zeig mir, wie ich mich innerhalb dieses neuen Rahmens sozusagen gut verhalten kann, damit es für alle stimmig ist. Dass das Kind,
genau, richtig,
für mich, ja, erreichbar ist und dass ich trotzdem den Gruppenablauf nicht störe sozusagen.
Ja.
Genau, dass es für alle dann passt.
Sehr, genau, gut, kurz nochmal zusammengefasst, sehr schön, genau. Ja, und jetzt ist hier natürlich auch immer eine große Frage, wie kann ich mein Kind von zu Hause aus vielleicht vorbereiten?
Ja.
Und ganz oft ist das so ein wunderschöner Prozess, der irgendwie von alleine ja schon in Gang kommt, alleine dadurch, dass ihr euch die Einrichtung aussucht, dass ihr den Namen der Einrichtung vielleicht schon einfließen lasst, dass ihr gemeinsam mit dem Kind das wirklich auch zelebriert, also wirklich richtig zelebriert und das auch wirklich mit der Stimmlage und mit dem Funkeln und dem Glitzern in deinen eigenen Augen, dass du wirklich auch, ja, dass dein Spiegeln auf das Kind übergeht sozusagen. Also, dass du dein Kind zum Spiegeln animierst, dass es deine Freude und deine Vorfreude spiegelt. Dass ihr gemeinsam die Besorgungen macht, den Rucksack aussucht, die Hausschuhe bestellt oder gemeinsam einkauft in einem Schuhladen. dass ihr Brotdose, Trinkflasche, dass ihr das wirklich, dass du das nicht abgibst zum Beispiel an die Oma und das soll ein Geschenk sein, sondern, würde ich immer persönlich empfehlen, sondern dass ihr das gemeinsam erleben dürft, wirklich diesen Prozess der Veränderung, wie wir ja gerade am Anfang auch wieder durchgemacht haben, wirklich gemeinsam geht. Und da ist wirklich der Weg das Ziel, dass ihr wirklich auf dem Weg dahin diese einzelnen Besorgungen einsammelt und da wirklich das automatisch dadurch ja immer wieder zum Thema wird, dass das Kind dann bald in den Kindergarten geht.
Ja.
Oder zur Tagesmutter oder in die Krippe. Und da gibt es natürlich noch immens viele andere praktische Beispiele, wie zum Beispiel, dass ihr diverse Bücher zu dem Thema lest. Da gibt es ja wirklich auch viele Kindergartenbücher sozusagen auf dem Markt. Oder dass ihr entsprechende Hörbücher hört. Wir hören zum Beispiel aktuell immer ein Hörbuch von Conny kommt in den Kindergarten. Dass ihr zusammen zum Beispiel auch ganz bewusst Rollenspiele in den Alltag einfließen lasst. Also, dass ihr mit den Plüschtieren oder mit den Plemo-Figuren oder mit den Puppen, dass ihr gemeinsam wirklich in den Kindergarten geht, dass ihr das quasi auch so nachspielt und das passiert vielleicht auch in dem Ablauf oder auch konkret die Übergabesituation nachspielt. Und es kommt ja ganz von alleine, dass das Kind all die Dinge, die es in den Kindergarten wirklich auch mitnehmen darf oder mitbringen soll, für sich zusammensammelt, den Rucksack aufschnallt und losgeht. Tschüss, Mama. Und das wirklich auch ja spielt, aus der Tür rausgeht und wieder reinkommt und guck mal. Und sich die Hausschuhe, also zumindest ist es bei uns aktuell der Fall so, dass meine Tochter, die ja jetzt im August in den Kindergarten kommt, dass sie wirklich die ganze Zeit auch darüber spricht und das auch immer wieder zum Sprachanlass nimmt, diese Gegenstände, die mit in den Kindergarten gehen, ja, über den Kindergarten dann einfach zu sprechen. Und was auch super gut helfen kann, ist eben, wenn man schon die Namen weiß von den Erziehern, die Namen vielleicht von einigen anderen Kindern, die Namen der Einrichtung, wie gesagt, das auch immer wieder einfließen lässt. Und auch jetzt immer schon ja so eine Art Mantra integriert sozusagen, dass Anja dann ja auf dich aufpasst. Ich weiß, dass Anja dich beschützt. Ich weiß, dass Anja mit dir spielt und mit dir kuschelt. Solche Dinge, dass man an dem Kindergarten wirklich konkret auch vorbeifährt oder bei der Tagesmutter, bei der Einrichtung, dass man wirklich bewusst sich auch ans Gartentor vielleicht stellt und mal so 5 bis 10 Minuten den Kindern beim Spielen zuschaut, dass man das alles schon mal nutzt, um wirklich eine Verbindung zu der Einrichtung herzustellen. Und auch wenn es sowas gibt wie Schnuppertermine, Flohmärkte, die vorher vielleicht schon stattfinden, dass man die auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die auch wahrnimmt oder vielleicht sogar auch Eigeninitiativtermine vereinbart. Also, dass man von sich aus mal fragt, ob man schon mal reinschnuppern dürfte, noch bevor die Eingewöhnung startet.
Ja, genau. In Zeiten von Corona ist es natürlich. Mit genau so großen Veranstaltungen wahrscheinlich eher nichts, aber genau, dann ist es umso wichtiger, genau, dass man eben abklärt, nochmal anruft und sagt, wir haben eben zu dem Zeitpunkt ist ja die Eingewöhnung geplant und wie sieht es aus? Können wir uns vorher nochmal verabreden? Können wir zu einem Gespräch kommen? Gesprächstermine müssten ja jetzt eigentlich auch wieder möglich sein.
Ja, genau. Und wenn die Willkommensphase dann tatsächlich startet, ist es eben ganz wichtig, dass wir diese Haltung, die wir uns ja schon erarbeitet haben, eben mit den ganzen Übungen, ja, dass wir die natürlich auch in uns verinnerlichen und mit Freude daran gehen und mit Vertrauen an die Einrichtung und dass wir dann eben wie ein sicherer Fels in der Brandung, wie der sichere Hafen wirklich einen Platz einnehmen in der Gruppe. Und deine Rolle während der Willkommensphase wäre dann wirklich, dass du der sichere Hafen bist als Elternteil oder als primäre Bindungsperson. Dass dein Kind immer wieder zu dir zurückkehren kann, immer wieder dann, wenn es Erfahrungen gemacht hat. Du kannst davon ausgehen, dass ja so in 75% der Fälle auf jeden Fall, dass das Kind erstmal sich sehr viel so in deinem Dunstkreis sozusagen, im Kreis der Sicherheit, im Bindungsverhalten sozusagen zu dir aufhält. Und das ist total in Ordnung. Das darfst du annehmen. Du darfst dein Kind wirklich voll tanken mit beziehungsvoller Begleitung, mit Bindung, mit Nähe, mit Schutz, mit Geborgenheit, bis es dann von sich aus losgehen kann, erkunden kann, erforschen kann, die Kinder beschnuppern kann, bis es vielleicht von sich aus bei der Tagesmutter oder bei der Erzieherin mitgeht, sich an die Hand nehmen lässt. Es macht keinen Sinn, dass du dein Kind schubst in die Richtung. Also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, nicht körperlich, sondern dass du wirklich es ja animierst und motivierst und jetzt die ganze Zeit sagst, jetzt geh doch mal.
Genau. Frag mal, ob du mitspielen kannst. Genau. Sondern diese anfängliche Irritation, was ja auch für dieser ja, Veränderungsprozess wiederum spricht, also diese, bin ich hier sicher, ist ja eine ganz große Frage, was sozusagen unterschwellig, ohne dass es jemand ausspricht, aber wirklich für die Kinder ja wirklich auch so im Hinterkopf sitzt, kann ich hier sicher sein, was passiert hier, ich kann die Abläufe noch nicht überblicken, die Umgebung ist ganz anders und das sind sozusagen dann schon diese Irrfahrten, die ich am Anfang angesprochen habe, also dieses, wir müssen uns jetzt erstmal hier orientieren, erstmal Informationen einholen und da bist du als Mama der absolute Anker sozusagen in der Brandung, der für dein Kind ganz, ganz wichtig ist und es ist kein Zeichen von Scheitern oder dass es ein schwieriger Prozess wird, sondern es ist ein absolut notwendiger Veränderungsprozess hin zu einer ganz neuen Situation. Genau.
Genau. Ja, und wo du gerade Anker gesagt hast, das kann man sich wirklich auch so verbildlichen. Mhm. Also der Anker ist im sicheren Hafen bei der Mama und dein Kind würde sich jetzt quasi in das Boot setzen. Und du musst dir vorstellen, da ist so eine Spule hinten, an dem Anker ist das Seil und das Kind schippert dann los sozusagen und kann aber jedes Mal wieder an den Seil ziehen, um sich wieder zurück in den sicheren Hafen zu holen und kann bei der Mutter oder bei dem Vater, je nachdem wer das Kind begleitet, da sage ich gleich auch noch mal kurz was zu, immer wieder Schutz und Geborgenheit und Sicherheit holen.
Genau.
Und die Frage ist eben auch ganz oft, kann mal an dem einen Tag der Papa begleiten, an dem anderen Tag die Mama und dann nächste Woche vielleicht nochmal die Oma. Also das ist jetzt sehr, sehr überspitzt dargestellt. Aber ich würde tatsächlich dafür plädieren, insbesondere bei so einem großen, großen Übergang wie dieser Willkommensphase der Eingewöhnung, das ist sowieso schon ein riesengroßer Veränderungsprozess. Und da wäre es wirklich wichtig, dass die Begleitperson die gleiche bleibt.
Ja.
Wenn man innerhalb der Willkommensphase schon so weit ist, bei Woche 3, 4, 5 oder was auch immer, wo man das Kind morgens wirklich nur noch an der Garderobe abgibt, ein liebevolles Ritual entwickelt hat, dann kann es natürlich langfristig auch jemand anders sein, ne? Der das Kind dann auch noch in der Anfangsphase morgens in die Kita abgibt. Und da ist es eben so wichtig, dass man eine vernünftige Übergabe macht mit dem Partner sozusagen oder mit demjenigen, der das Kind dann abgibt. So wie so eine Dienstübergabe sozusagen, dass man wirklich auch erklärt, wo ist das Garderobenfach, wie muss ich mich verhalten, kommt nochmal eine Erzieherin, holt sie ab, was ist genau das Ritual und so weiter. Oder ihn. Ich gehe mal von einem Mädchen aus, weil meine Tochter ja demnächst eingewöhnt wird.
Ja.
Genau. Und warum ist so eine Willkommensphase jetzt so, so wichtig? Da gibt es auch ein schönes Beispiel, wo man sich das für sich auch verbildlichen kann. Warum brauchen wir überhaupt eine Eingewöhnung? Also wenn wir uns mal vorstellen, wir würden jetzt in ein ganz fremdes Land reisen, da ist eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Sprache, da ist ein ganz anderer Straßenverkehr, irgendwie ist es auch, das Klima ist ganz anders und ich kann mich gar nicht richtig verständigen und ich finde mich einfach nicht zurecht. Und das ist so eine Situation, wenn wir uns da reinspüren, so geht es den Kindern.
Ja.
Wenn sie in eine neue Gruppe kommen, also wir müssen uns ja auch vorstellen, es sind 5 bis 20 andere Kinder, die da auf unser Kind eintreffen oder auf die unser Kind trifft, plus eben die Betreuungsperson, plus die ganz anderen Räumlichkeiten, die anderen Regeln vielleicht, die anderen Abläufe, und das Kind versteht ja tatsächlich auch nicht jedes andere Kind. Also wir müssen uns ja auch vor Augen halten, dass nicht jedes Kind in der sprachlichen Entwicklung schon so weit ist, dass es sich ganz klar und deutlich aussprechen kann und artikulieren kann. Und dass wiederum unser Kind auch die anderen gut versteht und so weiter und so fort. Ja. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, um nochmal wieder zurückzukommen zu dem sicheren Hafen, dass wir unser Kind eingangs wirklich effektiv begleiten, an seiner Seite sind und dass wir dann wiederum den Betreuungspersonen vertrauen, nach und nach unser Kind wirklich losgehen lassen, dass es Flügge gehen kann.
Auf dem Nestchen sitzen kann, genau.
genau, da gibt es ja auch das Zitat von Goethe, ne? Du musst deinem Kind Wurzeln und Flügel geben. Ne? Also du bist die Wurzel sozusagen in der Zeit der Eingewöhnung und dann darf es losflattern. Genau. Und warum die Willkommensphase noch so, so wichtig ist, ist, dass das Kind sich eben nicht, wie wir eingangs ja auch schon gesagt hatten, an die Gegebenheiten oder an das Umfeld unbedingt gewöhnen muss, sondern vorrangig das Ziel dieser Willkommensphase ist, dass das Kind eine verlässliche Beziehung und Bindung zu der Betreuungsperson aufbauen kann.
Ja, ganz wichtig.
Das ist nämlich genau das A und O.
Ja.
Die Betreuungsperson muss eine sekundäre, sagt man dann, also eine zweitrangige Bindungsperson für unser Kind werden. So wie das zum Beispiel die Großeltern sind, die Patentante, die Nachbarn oder so, wo man sagt, ja, da geht mein Kind problemlos hin, weil das Kind da einfach schon eine sichere Bindung aufbauen konnte und eine wirklich stabile Beziehung zu diesen, ja, Beziehungspartnern aufbauen konnte. Und das ist ebenso wichtig. Also das unterschätzen ganz, ganz viele, dass sie denken, ja, mein Kind soll doch damit mit Kindern spielen und da kann es immer basteln und da kann es in den Garten und hat da noch ganz viele tolle andere Möglichkeiten. Die machen Ausflüge und so. Aber es ist eben das Allerwichtigste, dass diese Betreuungsperson ja wirklich eine Bindungsperson eben wird. Eine, wo sich das Kind drauf verlassen kann, wo sich das Kind auch mal Trost holen kann, Zuwendung, Nähe und so weiter. All das, was die Mama oder der Papa während der Eingewöhnung oder der Willkommensphase übernimmt, muss übergehen auf die Betreuungsperson.
Ja, und wenn man sich das jetzt wirklich so bildlich ja mal vorstellt, man spricht ja auch von der Bindung oft sinnbildlich wie von einem Band, was zwischen dem Kind und dann zwischen der Betreuungsperson in dem Fall dann neu geknüpft wird, sozusagen neu fest festlegen soll.
So ein Freundschaftsband.
Genau, was so dazwischen über die Distanzen auch hinweg sozusagen bestehen bleibt, also auch wenn man sich nicht im gleichen Raum aufhält, das Kind weiß, das ist wiederum dann mein sicherer Hafen, da kann ich zurückkommen, dem kann ich meine Gefühle anvertrauen zum Beispiel.
Ja.
Das oft hat man ja, wenn man so das Bild sieht, dass wenn ja aber die Mama auch noch da ist und die hat ja auch ihr Bindungsband sozusagen als Anker ausgeworfen, dann habe ich oft die Frage gestellt bekommen, geht es dann nicht schneller oder einfacher, wenn einfach die Mama mit ihrem ursprünglichen Bindungsband gar nicht mehr zur Verfügung steht, weißt du, und gar nicht mehr da ist, dann geht es ja umso schneller, dass das Kind halt notgedrungen sozusagen das Band schneller knüpfen möchte oder besser andocken kann an die Betreuungsperson, an die Erzieherin, an die Tagesmutter oder wie auch immer. Und dass man dann aber auch wirklich sagen muss, dass es mit einer Stresssituation verbunden ist. Also dass es kein gutes Eingewöhnungskonzept in dem Fall dann ist. Wenn du ausstrahlst, hier ist eine Gefahr, dann wird es eher wieder zurückrudern.
Richtig. Und du kannst davon ausgehen, wo du eben auch gerade nochmal eingestreut hast, das ist eine stressbelagerte sozusagen Situation.
Ja.
Das ist es auch definitiv. Und du kannst es nicht vermeiden, dass dein Kind Stresshormone ausschüttet in dem Moment. Mhm. Und das ist ja Cortisol. Ja. Und Cortisol hemmt auch so ein bisschen dann die Ausschüttung von oder bremst so ein bisschen die Ausschüttung von Oxytocin, was ja das Bindungshormon ist.
Ja.
Wenn das Bindungshormon aber erstmal Überhand nehmen durfte, und das passiert eben nur, indem wir geduldig sind und Zeit haben und die Oxytocin Ausschüttung in dem Kind durch unsere Beziehung aktiv ist in dieser Situation, ne?
Ja, genau.
Und indem wir eben die Zeit geben, dass Cortisol sich runterregulieren darf und dann Oxytocin überhand nehmen darf, dann bindet wiederum ja auch, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber dann bindet wiederum ja Oxytocin auch das Cortisol. Das heißt, das bedeutet, dann ist dein Kind bereit, wirklich eine Bindung zu der Betreuungsperson herzustellen. Und diese Situation, wie du eben gesagt hast, diese Phase, wo du oft nachgefragt wurdest, ist es denn nicht einfacher, wenn die eigentliche primäre Bindungsperson nicht anwesend ist?
Ja.
Diese Phase gibt es definitiv.
Ja.
Aber die gibt es erst nach 3, 4, 5 Wochen oder so, dass man sagt, okay, also jetzt läuft es tatsächlich besser oder anders oder leichter, oder dann ist es eher entspannter, wenn du nicht mehr so lange vorhanden bist, sozusagen. Also wenn du dich zügig verabschiedest mit einem gefundenen Ritual, also wenn wir davon ausgehen, die Willkommensphase hat super geklappt, es ist schon, was weiß ich, meinetwegen sogar 6 Monate im Kindergarten und es ist klar, das Kind lässt sich von der Betreuungsperson trösten, es lässt sich Nähe spenden, es spricht die Betreuungsperson von sich aus an, es kommuniziert mit ihr. Es hat wirklich, wie gesagt, eine richtige Beziehung, eine Bindung zu der Betreuungsperson aufgebaut. Dann kann es sinnvoll sein, dass man wirklich auch diese klaren Strukturen beibehält. Also, dass man sagt so, du bist jetzt der sichere Hafen und du bringst dein Kind hier hin und ihr habt ein klares Ritual, euch zu verabschieden. Ihr flüstert euch vielleicht noch ein Mantra zu, du schaffst das, wir sehen uns nach dem Mittagessen oder ähnliches. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, was ihr euch vielleicht noch mit auf den Weg geben wollt zur Arbeit beziehungsweise in den Kindergarten rein. Und dass ihr dann wirklich, dass auch die Bindung übergehen kann auf die Betreuungsperson und dass du dich dann wirklich auch resolut sozusagen verabschiedest. Dass du auch klar bist in deiner Haltung und dann wirklich auch gehst.
Ja.
Und das kann natürlich auch sein, dass Kinder dann immer mal wieder weinen während der Abschiedssituation. Das ist dann aber auch nochmal, denke ich, ein sehr intensives Thema für sich. Ich will da nur ganz kurz einstreuen. Weinen in der außerfamiliären Betreuung, Tränen in der außerfamiliären Betreuung bedeuten nicht immer, dass das Kind leidet, sondern auch, dass es Vertrauen gefasst hat, weil es seinen Stress abbauen kann über das Weinen, weil es kundtun kann, was es an Emotionen jetzt gerade fühlt. Vielleicht war es auch ein stressiger Morgen, dass irgendwie alles so aufgewühlt war und alles schnell gehen musste. Man steckt da ja auch nicht drin. Und es gibt nach wie vor auch immer Kinder, die gut eingewöhnt sind, die gut in die Willkommensphase gestartet sind, die aber beim Abgeben immer noch Tränen fließen lassen, weil ihnen der Übergang an sich schwerfällt. Also dieser Gang, Abschied zu nehmen von zu Hause, von Mama, von der Bindung, übergehen auf die andere Bindung, auf den ganz anderen Tagesablauf, auf die Freude mit den Freunden und den Kita-Alltag, kann das immer sein, dass es da immer noch wieder Tränen gibt. Das bedeutet aber auch, dass das Kind auch Vertrauen in beide Bindungspersonen hat, also sowohl in die Mama als auch in die Betreuungsperson, dass es sagen kann, ich kann meinen Gefühlen jetzt hier freien Lauf lassen und ich weiß, die werden gesehen, ich werde in meiner Not gesehen, ich werde getröstet und dann kann der Tag starten. Das hängt natürlich ganz individuell davon ab, wie das Kind weint, was vielleicht vorher schon geschehen ist, wie die Betreuungsperson dann darauf eingeht.
Genau, wie die Kapazitäten auch der Betreuungsperson dann in dem Moment
sind. Und die Ressourcen sind, genau.
Ja.
Und da kann ich vielleicht jetzt aber noch mal ein paar kleine Tipps einstreuen zum Thema Übergänge dann gestalten. Wenn das Kind fertig ist mit der Willkommensphase oder die gesamte Familie und die Einrichtung, dann gibt es tatsächlich ganz viele kleine praktische Tipps, die du anwenden kannst, damit deinem Kind dieser Übergang von zu Hause in die Kita leichter fällt. Du könntest zum Beispiel die Beziehung zu dir aufrechterhalten über Geruch. Du könntest zum Beispiel sagen, du gibst deinem Kind ein T-Shirt oder ein Schal von dir mit oder es darf sogar dein Schal anziehen im Winter oder was weiß ich, sogar dein T-Shirt vielleicht oder dein Top kann man ja auch als Kleid anziehen oder so, je nachdem wie groß du bist. Also, dass du da wirklich über den Geruch, dass du vielleicht sogar den Schal dann nochmal einsprühst mit deinen Düften, mit deinem Parfum oder mit deinem Deo, sprühst, dass du wirklich die Beziehung und die Bindung aufrecht erhältst über den Geruch, das ist möglich. Dann ist es möglich, dass du die Beziehung über kleine Zeichen aufrecht erhältst, also dass du zum Beispiel in die Brotdose oder in die Hosentasche von deinem Kind einen kleinen Zettel machst oder ein kleines Herz oder einen Stein, den du bemalt hast, dass dein Kind wirklich immer auch darauf zurückgreifen kann und dich quasi im wahrsten des Wortes auch spürt in der Hosentasche. Was ihr auch machen könntet, wäre so ein, wo wir vorhin schon darüber gesprochen hatten, ein Freundschaftsband, wenn das Kind dann ein Band, ein Armband tragen darf in der Einrichtung, dass du das gleiche Armband hast wie dein Kind und das sieht es dann ja tatsächlich auch beim Spielen irgendwie die ganze Zeit, dass es dich so bei sich trägt. Und sowas ist zum Beispiel auch möglich, dass ihr das täglich neu macht, dass es kein immer gleichbleibendes Band ist, sondern dass ihr über ein kleines Zeichen zum Beispiel auf dem Arm, dass ihr da ein Stempelset zu Hause habt oder immer den gleichen Stempel, dass dein Kind sich morgens einen Stempel aussuchen kann und sich das selber raufstempelt oder du halt quasi als Verbindungszeichen von dir zu dem Kind oder in die Handinnenfläche was mit Kugelschreiber schreibst oder malst, ein Herz oder irgendein anderes Lieblingssymbol. Also es gibt da wirklich diverse Möglichkeiten, wie du die Beziehung zu deinem Kind aufrechterhalten kannst, auch ohne, dass du tatsächlich effektiv bei dem Kind bist. Und so kann man den Übergang eben erleichtern.
Ja. Und jederzeit, wenn sich im Verlauf auch dieser Eingewöhnungsphase, dieser Trennungsversuche, sagt man ja, also die Trennungssituationen, Fragen ergeben bei dir, dass du die wirklich auch dich traust zu stellen, also dass du nicht nur ganz am Anfang, sondern auch während des Prozesses der Veränderung dir diese fehlenden Informationen dann auch nochmal holst und auch nochmal nachfragst, eben genau, wie ist es dann abgelaufen, damit deine fehlenden Puzzleteile sozusagen ja auch die Möglichkeit haben, ein bisschen, also ein Gesamtbild zu ergeben, also dass du dir dann nochmal die Informationen dann eben nachträglich sozusagen einholst, damit du auch dein Kind, die du ja dann am Nachmittag das Kind betreust wieder, also dein Kind wieder bei dir hast, auch weiß ungefähr, was ist abgelaufen, wie stressig sozusagen war das oder was ist da genau gewesen. In dem Wissen, dass eben, wenn vorher eben diese Oxytocin, man kann ja schon fast sagen, wie sagt man, Überversorgung sozusagen durch eine sichere Bindung zu der neuen Bezugsperson schon da war, dass dann dieser kurze Stressmoment, dieser Trennung auch absolut zumutbar ist.
Ja.
Und dass du dann aber trotzdem natürlich in dem Moment, wo du das Kind ja dann abholst, wieder dein Kind zu dir holst, sich dann nochmal vielleicht auch was zeigt, was dann wiederum, also also zeigt beim Kind, dass es eben dann nochmal irgendeinen Schmerz hat oder irgendwas nochmal besprechen möchte oder irgendwas so ans Licht kommt, was dann wiederum als fehlendes Puzzleteil auch wieder für die Betreuungsperson wieder wichtig ist, das wiederum mitzuteilen und rückzumelden. Genau. Also dass man innerhalb dieser Phase einfach gut sich diese fehlenden Puzzleteile gegenseitig zuspielt.
Ja, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, auch für mich jetzt selber als Betreuungsperson, als Tagesmutter zu sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist und auch von Bedeutung, dass die Eltern offen in solchen Tür- und Angelgesprächen sind, wie du sie gerade beschrieben hast. Also es ist wichtig, sich gegenseitig Informationen zu geben über, wie ist es zu Hause gelaufen, wie war vielleicht auch der Morgen.
Ja.
Insbesondere wenn Kinder, wie ich eben gesagt habe, vielleicht war es stressig, vielleicht sind wir zu spät aufgestanden, es war wirklich, die Zeit war knapp und vielleicht hat das Kind noch nicht mal was gegessen oder hatte noch keinen Hunger, weil es eben alles so schnell ging. Oder wir hatten schon einen Konflikt. Das kann ja auch sein, ne? Schon beim Losgehen oder so. Das ist ganz, ganz wichtig. Also manchmal denkt man ja, ach nee, das mag ich jetzt irgendwie auch nicht erzählen. Oder nicht, dass mein Kind dann wieder weint oder sowas.
Mhm.
Aber ich habe das schon ganz oft erlebt, dass es wirklich das Vertrauen nochmal festigt und tiefer gehen lässt, wenn man über solche schwierigen Dinge auch mit der Betreuungsperson redet. Ja. Dass wirklich das Kind auch das Gefühl hat, ach Mensch, Mama, die erzählt das der Ulrike da jetzt gerade. Mhm. Die scheint ihr ja wirklich zu vertrauen und die holt sich Hilfe. Und für Mama ist es wichtig, dass Ulrike das jetzt weiß. Mhm. Und aha, dann kann ich ja später mit Ulrike vielleicht auch nochmal darüber reden.
Genau.
Also, dass man da... Genau, so eine gute Basis schafft.
Den Weg schon mal vorbereitet, genau.
Ja.
Schön. Wir hoffen, du konntest ganz viel mitnehmen für diese Zeit der Veränderung, die euch jetzt wahrscheinlich betrifft und genau die für dein Kind viel Veränderungen bedeutet. Und wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss.
Tschüss.